An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über Drogenmissbrauch, Alkoholismus, schwere körperliche und sexuelle Gewalt, Rassismus und Homophobie. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet darauf, sie zu hören. ARD.
Es ist noch dunkel draußen, als Adam und Pavel die herumliegenden Teile eines zertrümmerten Stuhls zusammentragen und unter ein Stockbett schieben. Hektisch versuchen sie, das Sechsbettzimmer in dem Hostel in Ordnung zu bringen. Kleidungsstücke, ein Mobiltelefon und weitere Teile des Stuhls legen sie zu dem reglosen Mann auf eines der Betten. Dann breiten sie eine Decke vollständig über ihn aus, packen zügig ihre Sachen zusammen und löschen das Licht. Gerade als sie die Zimmertür abschließen, kommt ein junger Mann auf dem Flur direkt auf sie zu. »Hello«, sagt er freundlich und bittet sie auf Englisch, für ihn das Zimmer aufzuschließen, da er es beziehen möchte. Pavel und Adam folgen nervös seiner Aufforderung und eilen dann zur Rezeption. Den Zimmerschlüssel legen sie im Vorbeilaufen auf den Tresen. »Check out«, fragt der Hostelmitarbeiter. Die beiden Männer halten kurz inne. Doch dann hören sie auch schon die aufgeregten Schreie des jungen Mannes, der auf die Rezeption zugerannt kommt.
Herzlich willkommen zurück bei Melody of Crime, eurem True Crime Podcast aus der Welt der Kultur und des Entertainments. Natürlich wieder mit Lydia Benecke.
Und Musti.
Genau, Lydia. Und wir haben es gerade natürlich schon im spannenden Intro gehört. Heftige Szene und das Ende eines großartigen Menschen, eines Künstlers, eines Menschen, der Menschen glücklich gemacht hat, sie zusammengebracht hat. Und der soll hier bitte nicht für seinen Tod, sondern für sein kreatives Tun in Erinnerung bleiben. Uns ganz, ganz wichtig.
Absolut.
Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen und die Hintergründe erläutern, holen wir nochmal ein bisschen weiter aus und steigen etwas leichter ein. Und wie immer für euch natürlich als Info, alle Folgen von Melody of Crime könnt ihr natürlich in der ARD Audiothek nachhören. So, jetzt aber. Arschhu. Was heißt das, Lydia? Einmal bitte übersetzen.
Ja, das
als
ist...
Als Kölnerin.
Genau, ich bin Wahlkölnerin und super gerne eben Wahlkölnerin. Und das kann man übersetzen mit Arsch hoch.
Aha.
Und das war eine sehr schöne Sache. 92 gab es nämlich auf dem bekannten Klotwigplatz in Köln ein Riesenkonzert mit einer Teilnahme von ungefähr 100.000 Menschen.
Wow.
Also sehr, sehr, sehr cool. Und das war eine Veranstaltung gegen Rassismus und Neonazis als Reaktion darauf, dass eben einige Gewalttaten mit ausländerfeindlichem Hintergrund vorausgegangen waren. Und dann gab es eben diese Kampagne, die daraufhin gegründet wurde, gegen rechte Gewalt. Und die hat halt den Titel Arsch hu zeng auseinander. Also Arsch hoch, Zähne auseinander.
Ja, genau. Und wir wissen, dass im August 92 tatsächlich diese schrecklichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen stattgefunden haben. Und das wird natürlich auch ein Grund gewesen sein, warum sich da ganz Deutschland quasi aufgebäumt hat und so eine Veranstaltung auch noch stattfand.
Und man muss dazu sagen, dass diese Initiative Arschhu, dass dies bis heute gibt. Also die sind auch immer noch aktiv gegen rechte Gewalt und das ist sehr, sehr gut und sehr unterstützenswert.
Toll, keep on keeping on.
Ja.
Was besonders ist, das wurde ja auch gerade erwähnt, die Four Reefs, ja, eine Band aus Brüdern und Schwestern. Die war tatsächlich bei diesem Festival am Start. Das war für die auch so ein bisschen so ein Startschuss ihrer Karriere tatsächlich. Was besonders war, das sind vier schwarze Mitmenschen gewesen, was wie gesagt zu der Zeit gerade auch in Deutschland, sage ich mal, nichts Normales, Alltägliches war. Und natürlich mit so einem rassistischen Hintergrund quasi auch nochmal besonders ist, ja, dass da im Prinzip eine Band auch so stattfindet. Und die waren, was ich ganz toll finde, dass sie einem eigentlich schon so, meiner Meinung nach, eine der Mitbegründer, kann man ruhig so sagen, neben den Fanta 4s und vielleicht einigen anderen Zellen noch aus Hamburg und so Mitbringer vom deutschen Hip-Hop auch waren. Also sie haben es ja wirklich hingestellt und haben dann irgendwie auch auf Deutsch irgendwie geiles Zeug gerappt und das im Prinzip in so einer Bruder-Schwester-Kombo. Ja, und einer der Mitglieder dieser Band war Jim Reeves. Um den geht es hier heute. Tragischerweise ein zu Tode gekommener Künstler, Musiker, Tausendsasser, wenn man so will, sehr extrovertiert. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal an, wie Jim Reeves aufgewachsen ist.
Ich finde ja immer die Biografien von Menschen und ihre Persönlichkeitsentwicklung super spannend aus psychologischer Sicht. Und Jim Reeves wurde am 30. April 1968 geboren in Köln, also auch ein Kölscher Jung.
Ja.
Ist im Stadtbezirk Köln-Kalk aufgewachsen. Mhm. Und bei seiner Geburt hieß er allerdings noch Jim Niasani. Und der Hintergrund, also seiner Elterngeschichte, ist auch ganz spannend, denn sein Vater, der Joseph Niasani, der kam aus Kenia und war auch einst Beauftragter für politische Angelegenheiten der Vereinten Nationen in New York.
Oh, interessant.
Der hat dann während seiner Tätigkeit für die Deutsche Welle seine Ehefrau kennengelernt, die Mutter von Jim Reeves. Die war zu dem Zeitpunkt Krankenschwester und stammte aus Tansania. So haben also die Eltern geheiratet und relativ bald in schneller Abfolge 3 Kinder bekommen. Erstmal die etwa ein Jahr ältere Schwester von Jim, Terry. Mhm. Dann kam eben Jim. Und dann kam noch ungefähr ein Jahr später die kleine Schwester Shari. Mhm. Jetzt hatten die also 3 Kinder zu versorgen und sicherlich eine Menge Trubel. Und in dieser Situation hat der Vater dann die Familie verlassen. Mhm. Das hat die Mutter später berichtet. Das war natürlich für sie auch sehr schwierig. 3 kleine Kinder versorgen, gucken, dass sie noch arbeiten wollte in der Zeit, Geld verdienen. Und das war also sicherlich eine sehr schwierige Situation für die Frau. Mhm. Und dann hat sie noch einen anderen Mann kennengelernt. Und das wurde dann der Vater des jüngsten Bruders, mhm, nämlich des Andrew. Der war ungefähr 3 Jahre jünger.
Wir müssen ja ungefähr, wenn ich mal so rechne, Jim ist 68 geboren, das müsste so Anfang, Mitte der 70er dann gewesen sein.
Ja. Mhm. Und offenbar hat dann auch der zweite Mann nach kurzer Zeit die Familie verlassen. Dann, weil sie offenbar an den Punkt kam, wo sie nicht mehr wusste, wie sie jetzt die 4 kleinen Kinder nun versorgen, mhm, sollte in ihrer Situation. Sie arbeitete als Krankenschwester, hatte durch diese Mehrfachbelastung auch wenig Zeit und war dann insgesamt extrem überfordert mit der Situation. Sie hat das auch so erzählt, dass sie halt nun mal ihre Familie nicht in der Nähe hatte und dann auch niemand irgendwie aushelfen konnte mit der Unterstützung der Kinderversorgung. Und deswegen, hat sie dann erklärt, musste sie halt auf Pflegefamilien zurückgreifen. Hm. Und dann wurden halt die 2 ältesten Kinder, Terry und Jim, in eine Pflegefamilie untergebracht und dann eben Shari in eine andere und der Andrew in noch eine andere.
Ja, genau. Und die Doku, die du gerade schon erwähnt hast, ist eine relativ aktuelle Doku vom WDR, die im Juni dieses Jahres rausgekommen ist. 4 Reeves und ein Todesfall. Und ganz gut gemacht, ne? Da zitieren wir teilweise draus. Und irgendwann haben die sich ja dann aber wahrscheinlich irgendwie dann wieder angenähert, weil es ja dann irgendwann dieses Projekt, diese 4 Reeves gab, ne? Also wo sie dann quasi auch gemeinsam ein Familien-Musikprojekt gegründet haben. Und das ist natürlich interessant. Aber Jim war hier natürlich immer sehr aktiv, ne, weil er natürlich auch so ein bisschen als auch als Solokünstler später Karriere gemacht hat.
Der hat ja auch tolle Projekte gemacht, ne, und hat angefangen erstmal als Model mit 16. Und da wurde er bei einem Wettbewerb, wo er also ganz aktiv auch teilgenommen hat, wurde er echt entdeckt und dann auch eins der Models der C&A-Werbekampagne Der letzte Schrei. Das ist auf jeden Fall der Start gewesen seiner Karriere, denn er wollte ja dann mehr offensichtlich als Model sein, aber er hat dann auch weitere Werbeauftritte bekommen, offenbar bei Sony, bei Schiller-Mövenpick, bei Swatch. Also cool. Dann hat er erstmal als Model wirklich auch Erfolge gehabt. Mhm. Und
ich glaube, mit solchen Marken verdient man auch so ein bisschen Geld, ne, tatsächlich. Das ist ja schon ganz gut, genau. Und dann ist es wahrscheinlich auch eine logische Konsequenz, dass man, wenn man damit anfängt, dann vielleicht auch mal in die Musikbranche reinschnuppern möchte.
Voll. Deswegen, 92 ist er nach Hamburg gegangen, da war er ungefähr 24 und hat erst einmal eine Ausbildung angefangen als Musical-Darsteller. Macht
ja
Sinn.
Cool, ja, genau. Hamburg ist natürlich auch eine Musical-Hochburg, ne, ganz klar. Und hat sich wahrscheinlich natürlich auch während der Ausbildung da durch Jobs und so hat er Fernseh- und Kinoproduktion auch noch gemacht und so. Also war wirklich umtriebig, hat alles Mögliche gemacht. Und wenn man in Hamburg ist und so ein bisschen auch Musik machen möchte, kommt man an Franz Plaser und Peter Hoffmann nicht vorbei. Sehr, sehr werte Produzentenkollegen von mir. Mhm. Franz Plaser, unter anderem Felix Deluxe produziert, der hat, glaube ich, so einen Song mitgeschrieben für Falco sogar. Okay. hat was für uns mal produziert hier, Andrew Roachford. Und Peter Hoffmann ist sehr bekannt geworden durch seine Produktion von Tokyo Hotel. Die haben die damals quasi entdeckt. Und sehr, sehr pfiffige, tolle Produzenten. Und die haben was in Jim Reeves gesehen, tatsächlich. Okay. Und haben dann wahrscheinlich auch gesagt, ey, lass uns mal was Cooles starten. Und haben dann quasi auch vielleicht dieses Projekt zusammen ersponnen, dass sie gesagt haben, ey, wir machen eine geile Kombo mit deinen Geschwistern zusammen, die nennen wir Four Reefs. Zu der Zeit kann man auch wirklich sagen, also dass sie wohl die Ersten auch in Deutschland waren, die halt so diesen Sound auch gemacht haben, den man ja sonst immer nur aus England und Amerika kannte quasi. Und die haben sich relativ schnell irgendwann entschlossen, dazu auf Deutsch weiter zu singen und zu texten.
Okay.
Und das wurde natürlich ganz gut akzeptiert in Deutschland, aber Jim hatte größere Ambitionen. Und daher hat er 1995 die Band Four Reefs verlassen. Und hat erstmal ein Solo-Projekt gestartet und ist mal in die Richtung von Eurodance gegangen. Also Eurodance, natürlich ein Phänomen der 90er, hört man ja lustigerweise auch jetzt, weil alles irgendwie wiederkommt und jetzt irgendwie nach 23, 24 Jahren sind auch die 90er wieder am Start. Eurodance ist ein sehr, sehr deutsches Phänomen, wie ich finde. Insofern ist auch sehr nachzuvollziehen, dass Jim hier gesagt hat, ey, auf den Zug will ich draufspringen, will ich vielleicht sogar auch mitgestalten, die Strömung. Und hat sehr schnell nach seinem Solo-Projekt die Band Squeezer gegründet.
Ah, ja.
Ja, die weltweit wirklich ziemlich erfolgreich war. Die haben, glaube ich, 1 Million Platten verkauft.
Ja.
Und auch international, auch durch den englischen Gesang und sowas. Also wirklich am Start gewesen. Und das war, glaube ich, bis dato auch irgendwie der größte musikalische Erfolg von Jim. Vor allen Dingen, wenn du dir auf der Zunge zergehen lässt, das ist ja auch so die Hochzeit von Viva.
Mhm.
Das heißt, da hast du auch nochmal diese ganze Viva-Jugendkultur. Ja. Und wie du gerade sagtest, hat der natürlich dann auch wirklich überregional, also auch in Tschechien, Polen, Spanien, haben die wirklich Gold bekommen für ihre Musik.
Und ich kann mir vorstellen, dass das also eine unfassbar coole Nummer war, für ihn zu reisen und diese riesen Konzerte zu machen. Nachvollziehbarerweise wollte er sich dann auch so ein bisschen weiterentwickeln und offenbar wurde er dann ja auch nochmal Moderator und Reporter, auch für den WDR.
Mhm.
Aber irgendwann ist, glaube ich, dann doch der Erfolg wieder so ein bisschen runtergegangen. Und das ist jetzt für die weitere Geschichte auch nicht ganz unwesentlich, weil ich denke mal, dass er eine Menge Geld verdient hat in den 90ern, aber dann später zu der Zeit, über die wir hier sprechen, nämlich den Anfang des Jahres 2016, da ist er in ein Hostel öfter mal wohl eingecheckt in Berlin und der Hintergrund war unter anderem auch der, dass da die Geldmittel jetzt nicht mehr ganz so vorhanden waren, wie jetzt wahrscheinlich zu der Hochzeit seiner Mega-Erfolge in den 90ern.
Und das ist ein ganz guter Punkt, weil du natürlich so eine Langlebigkeit so einer Künstlerkarriere, ne, ist natürlich immer wichtig. Du musst dich ja immer selber erfinden und Jim hat das auf seine Art getan, aber er hat sich quasi eher so ein bisschen breiter aufgestellt. Er hat wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt mache ich mal irgendwie Squeezer und ich mache jetzt mal Musik, dann werde ich irgendwie Moderator, dann werde ich irgendwie Schauspieler.
Mhm.
Also er war offen für vieles, was ihm so eine Bühne geboten hat, sage ich mal.
Ja. Und letztendlich gehen wir jetzt so ein bisschen weiter. Also wie gesagt, die Erfolge, die haben sich nicht mehr so eingestellt wie in den 90ern, aber er war immer noch künstlerisch aktiv und er ist wohl 2010 nach Berlin gezogen.
Und dieses Hostel, was du gerade schon erwähnt hast, dass er ja quasi aus mangelnden Mitteln irgendwie dann öfter mal genutzt hat, da war er dann irgendwann wirklich Stammgast.
Genau, also es wurde berichtet, er lebte zusammen mit einer Freundin, aber zwischendurch brauchte er auch mal so ein bisschen Ruhe und dann hat er sich in dieses besagte Hostel immer wieder zurückgezogen und es wurde berichtet, dass er da also wirklich ein gern gesehener, wiederkehrender Gast war und auch seine humorvolle, extrovertierte Art immer sehr gut ankam und man kannte ihn schon und so, hey Jim, wieder da. Und für ihn war es, denke ich, so ein Refugium, so ein bisschen in Ruhe da rumhängen. Und aus dem weiteren Verlauf ergibt sich für mich auch, da hat er manchmal auch Leute getroffen oder noch in der Kneipe um die Ecke mit Leuten rumgehangen. Das heißt, das war eigentlich für ihn ein Safe Place.
Ja, du sagtest gerade richtigerweise, das Hostel war eine Art Safe Space. Und das war für Jim wahrscheinlich auch wichtig, weil er war queer. Und da war es wahrscheinlich auch wichtig, da so eine Art Safe Space zu haben.
Ja. Und in diesem Hotel begegnete er nun zwei Männern. Das war ein Sechserzimmer, in dem er übernachtete und sicherlich auch, weil Sechserzimmer dann auch nicht so super teuer sind. Mhm. Und da er sowieso viel Zeit auch unterwegs war und Leute getroffen hat, war es wahrscheinlich dann auch nicht so wichtig. Außerdem war er ja auch niemand, der ein Problem mit Leuten hatte. Im Gegenteil, er hat ja gerne Menschen kennengelernt und er war da also auch nicht scheu. Mhm. Und wahrscheinlich hatte er bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Also von daher alles cool. Und in diesem Fall war aber die sehr, sehr tragische Begegnung, die mit zwei Männern, die aus Polen stammten und gerade in Deutschland eigentlich zum Arbeiten waren, auf dem Bau. Und bevor wir erklären, wie nun diese drei Männer sich kennenlernen und was im weiteren Verlauf passiert, würde ich an dieser Stelle zunächst einmal erklären, wer sind denn diese beiden? Weil ich natürlich als Kriminalpsychologin auch immer besonders einen Blick drauf habe, was sind die Lebensgeschichten von Menschen, die dann Straftaten begehen, schwere Straftaten. Mhm. Und deswegen beleuchte ich jetzt im Folgenden so ein bisschen, was sind das für Menschen, wie sind die aufgewachsen und wie sind die dann an diesem Punkt in diesem Hostel gekommen, wo sie jetzt auf den Jim Reeves trafen. Der eine Mann, auf den Jim Reeves traf in diesem Hostel, war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt. Er hieß Paweł A. Er wurde in eine Familie hineingeboren, wo die Beziehung zwischen den Eltern von Anfang an offensichtlich nicht die beste war. Und er war gerade mal ein Jahr alt, als sich die Eltern trennten. Dann war sein biologischer Vater weg. Die Mutter muss diese Trennung auch wirklich sehr lange, sehr mitgenommen haben, weil es wichtig wurde, dass nämlich Paweł A. offenbar in seinem Aussehen seinem biologischen Vater doch sehr ähnelte. Also er wurde als das Ebenbild dieses Mannes beschrieben. Das war aus der Sicht von Paweł A., wie er später schilderte, ein Problem, weil die Mutter dann immer in diesem kleinen Jungen den Mann sah, mit dem sie offensichtlich eine sehr schwierige Trennung erlebt hatte. Und der Paweł A. hat berichtet, dass er den Eindruck hatte, dass die Mutter ihn ablehnte.
Wow, das ist heftig als Kind. Ja,
also gar keine Nähe so richtig zu ihm zulassen konnte, weil er für sie die kleine Erinnerung war an den Mann, der ihr wehgetan hat, so scheint es.
Und seinen leiblichen Vater hat ja der Paweł A. auch nicht so richtig oft gesehen. Ne? Die haben sich nur einige Male gesehen in den nächsten Jahren.
4 bis 5 Mal, bis er 29 war, also so gut wie nie.
Okay.
So, und dann hat die Mutter einen anderen Mann geheiratet und mit dem hat sie noch zwei Töchter bekommen. Und dann hat der Paweł immer berichtet, dass die kleinen Töchter, dass die liebevoll behandelt wurden und dass er diesen Kontrast gesehen hat, dass er sich ungeliebt gefühlt hat.
Aber ich glaube, der Stiefvater war trotzdem gut zu ihm.
Genau, das war immer eine positive Figur in seinem Leben. Der Stiefvater, der war wohl verständnisvoll und liebevoll, aber es war immer bei dem Paweł in der Kindheit so drin, okay, irgendwie meine Mutter hat mich nicht so lieb und ich erinnere die an diesen ominösen biologischen Vater, der weg ist. Das war irgendwie ein Problem. Natürlich erklärt das keineswegs den weiteren Verlauf seiner Lebensgeschichte. Mhm. Die Ausgangssituation hat sicherlich in ihm einige Schwierigkeiten mit Bindungen und Selbstwert in diesem Fall bei ihm konkret jetzt ausgelöst. Und das wird nochmal wichtig, um zu sehen, wie er dann sein weiteres Leben so gestaltet hat. Mhm. In der Schule hat er dann häufig im Unterricht gestört. Er wollte nämlich Aufmerksamkeit. Offenbar die Aufmerksamkeit, die er zu Hause eben nicht so bekommen hat. Und das ist eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie mancher Kinder, dass die dann anfangen zu stören, so nach dem Motto, nimm mich wahr und besser negative Aufmerksamkeit als keine Aufmerksamkeit.
Seine Schulleistungen waren ja eher so mittelmäßig, ne? Auch kein Wunder so richtig. Aber dann mit 14 Jahren ging es dann los mit Alkohol.
Direkt beim ersten Mal mit 14 habe er also mit Freunden getrunken und sich so betrunken, dass er sich übergeben hat und von seinen Freunden nach Hause gebracht werden musste. Das hat ihn in keiner Weise abgeschreckt oder so. Nein, im Gegenteil, er hat dann immer wieder mal gelegentlich getrunken und das hat sich immer mehr gesteigert.
Eine Frage an dieser Stelle, Lydia. Es ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht in der Kultur der Polen, dass der Alkohol, sage ich mal, zumindest zum Standardbesteck dazugehört.
Genau, also wichtig zu sagen, es ist natürlich keineswegs so, dass man irgendwie in Polen einfach Alkohol an Minderjährige ausgibt. No. Mhm. Aber Alkohol als ein Mittel der Geselligkeit ist in Polen schon auf eine andere Art präsent, als ich es von der Umgebung in Deutschland kenne. Und ich bin ja oft in Polen, ich habe ja ganz viel Familie da und von daher habe ich den direkten Vergleich. Es ist halt einfach so, dass du in der polnischen Kultur, wenn es irgendwas zu feiern gibt, dann stellst du Wodka auf den Tisch.
Hoch die Tassen.
Es ist einfach gesellschaftlich irgendwo tolerierter und gerade dieses hochprozentige Zeug, der Wodka, und das wird hier auch nochmal wichtig.
Und ich sehe es schon insofern kritisch für Menschen, die eine gewisse Anfälligkeit für die mögliche Entwicklung einer Suchterkrankung mitbringen, kann das Aufwachsen und Leben in einer Kultur, in der hochprozentiger Alkohol zum gesellschaftlichen Leben dazugehört, eine Suchtentwicklung begünstigen.
Und das hat sich eigentlich so, ich sag mal, so dein ganzes Leben wahrscheinlich durchgezogen. Ja. Das einzige Mal, wo er so ein bisschen Abstinenz gezeigt hat mal und nur gelegentlich getrunken hat, war bei seinem Militärdienst.
Nachdem er also schon ein paar Erfahrungen mit Alkohol gesammelt hatte ab seinem 14. Lebensjahr, hat er dann mit 17 das erste Mal Amphetamine ausprobiert. Und Amphetamine in Kombination mit Alkohol sind auch sehr, sehr ungünstig, weil zum Beispiel Menschen, die sehr alkoholisiert sind, wenn sie dann in diesem Zustand noch Amphetamine einnehmen, subjektiv den Eindruck haben, sie seien nicht mehr alkoholisiert. Gleichzeitig aber diese Wechselwirkung dieser Substanzen natürlich alle möglichen ungünstigen Effekte haben kann, unter anderem eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, aggressiv zu reagieren.
Als Jugendlicher kam er dann auf eine technische Oberschule, da war er aber ganz klar überfordert, also es war überhaupt nichts für ihn und hat dann bei der Berufsschule eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. Hat dann eine Zeit lang so weitergeführt und hat dann irgendwann als Maschinenmeister gearbeitet, mit Schweißrobotern und so einem Krams.
Jo, und dann wurde er mit 21 erstmal für den Wehrdienst eingezogen in der polnischen Armee. Und weil er gerne mehr Geld machen wollte, hat er sich dann verpflichtet.
Als Berufssoldat, ne?
Als Berufssoldat, genau. Und er wurde dann 2009 für 6 Monate in Afghanistan stationiert.
Oh, heftig. Ja, warte mal, 2009, da war er
so ungefähr 23.
23, ne? Okay, wow. Gleich dann mal schön nach Afghanistan.
Das war also sicherlich heftig. Er hat berichtet, dass da also Kameraden von ihm schwer verletzt und getötet wurden. Natürlich krasse Situation. Das war offenbar auch die einzige Zeit seines Erwachsenenlebens, wo er keinen Alkohol trank, weil das in der Situation offensichtlich auch gar nicht ging. Also
wahrscheinlich wurde es da auch kontrolliert. Ne? Wahrscheinlich. Man muss dazu auch noch sagen, das war jetzt 2009 und ein Jahr vorher hat er ja geheiratet.
Genau.
Auch noch, ne? Also er hat quasi eine frische Ehe,
ja,
und geht dann nach Afghanistan. Er kam dann, wie gesagt, wieder und hat dann nun zunehmend mehr getrunken,
ja, ja,
und ist abhängig geworden von Alkohol.
Das hat sich auch auf seine Ehe ausgewirkt, weil er dadurch auch immer aggressiver wurde. Also die Frau hat wohl mit als Trennungsgrund angegeben, dass dieses ständige Alkoholisiertsein und dann die damit einhergehende Aggressivität, dass das also wohl der Grund war für ihre Trennung und dann auch für die anschließende Scheidung.
Scheidung, ne, genau. Ja, ich kann mir vorstellen, ich glaube, das geht jedem so. Der hat natürlich unter der Trennung und der Scheidung auch sehr, sehr gelitten. Mittlerweile ist er 25 Jahre alt, Pavel A. Und saß eigentlich nur noch zu Hause rum und hat sich immer weiter betrunken und konnte eigentlich auch nicht mehr arbeiten.
Also der Zustand jetzt bereits, der dazu führte, dass die Ehe sich auflöste, war ja schon krass, weil ja einerseits er diese aggressiven Verhaltensweisen zeigte. Also zum Beispiel hat er auch mit der Faust gegen die Wand geschlagen, er hat Gegenstände zerstört, also er wurde heftig aggressiv. Und als er dann also nach dem Scheitern seiner Ehe wirklich nur noch in der Wohnung saß und nur noch betrunken war, konnte er auch nicht mehr arbeiten gehen und hat sich erstmal dann zu einem Psychiater begeben, offenbar, und wurde dort mit Depressionen diagnostiziert. Und auf der Grundlage dieser wurde er dann auch für 2 Jahre offenbar, also bis 2014, krankgeschrieben. Wobei im Nachgang tatsächlich im Rahmen seiner Begutachtung hier in Deutschland gesagt wurde, dass man durchaus in Frage stellen kann, ob das jetzt überhaupt eine depressive Symptomatik war. Also da könnte man auch anderer Meinung sein und man könnte auch sagen, er hat also offenbar schon negativ emotional reagiert auf diese für ihn belastende Scheidung. Aber er konnte dann durchaus noch Dinge tun. Einerseits hat er ja gesagt, dass er gar nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Andererseits brauchte er aber dringend Geld. Und das Geld war sicherlich notwendig für ihn, um seine Abhängigkeit zu finanzieren letztendlich. Und dann hat er sich etwas überlegt, was er dann auch umgesetzt hat, nämlich illegal Geld zu verdienen mit dem Handel mit Alkohol in Norwegen.
Ein neues Geschäftsmodell.
Ja.
Genau. Wie wir wissen, ist Alkohol in Norwegen extremst teuer. Insofern gar kein dummer Gedanke zu sagen, ich schmuggle Alkohol dahin und verkaufe ihn für teuer Geld. Und hat da richtig gut Geld verdient und damit natürlich, wie gesagt, auch seine Abhängigkeit bezahlt.
Genau, also man hat festgestellt, dass er ab Ende 2012 ungefähr 4-mal im Monat für jeweils so ungefähr 3 Tage nach Norwegen fuhr und dann eben diese alkoholischen Getränke dort verkaufte und wieder zurückfuhr. Und wenn er dann mal wieder zu Hause war, dann ist er also in Gaststätten und Diskotheken am Wochenende. Wahrscheinlich auch, um sich ein bisschen abzulenken und Leute kennenzulernen. Dort fiel er zunehmend auf durch aggressive Verhaltensweisen. Und das ist interessant, das konnte man ja dann auch anhand von Unterlagen der Polizei feststellen. Nach 2012 ist er also mehrfach in Diskotheken und Gaststätten aktenkundig gewalttätig geworden.
Also die Polizei hat ihn ungefähr 10-mal festgenommen wegen irgendwelcher Auseinandersetzung, körperlicher Gewalt,
ja.
Schlägereien. Und der musste tatsächlich dann in Polizeigewahrsam ausnüchtern.
Wir halten fest, er war unter Alkoholeinfluss sehr aggressiv und dann auch durchaus gegenüber Menschen, die er dann traf. Und wenn er wütend wurde, dann wurde er richtig wütend.
Und dann kam der große Coup. Also im Prinzip im September 2013 hat ihn die norwegische Polizei erwischt in einem PKW mit einem falschen norwegischen Nummernschild. Und im Wagen hatte er, jetzt halte ich fest, 469 Liter Bier, 40 Liter Schnaps und 7800 Zigaretten. Das ist organisierter Handel.
Nun ist er also mit dieser Masse an Dingen aufgefallen und dann musste er als Konsequenz ein Bußgeld zahlen. Und wichtig für ihn, er erhielt ein 2-jähriges Einreiseverbot und wurde am nächsten Tag direkt aus Norwegen nach Polen abgeschoben. Direkt vorab, das Einreiseverbot hat ihn nicht besonders beeindruckt, also er hat sich nicht daran gehalten. Dann 2013. Nun ist also der Pavel A. 27 Jahre alt. Er lebt also in einer sehr, möchte ich sagen, desolaten Lebenssituation mit kriminellen Geschäften und Alkoholabhängigkeit und trifft nun eine ungefähr 10 Jahre jüngere Frau, die mit ihm eine Beziehung eingeht, die aber doch sehr instabil war. Und sie wurde relativ schnell von ihm schwanger. Offensichtlich war er also mit dieser Gesamtsituation nun auch noch in der Rolle zu sein, dass ein Kind zur Welt kommt, er der Vater ist. Er ist dann auch 2014 endgültig als Berufssoldat ausgeschieden, wobei er ja seit 2012 krankgeschrieben gewesen ist. Und dann kam seine Tochter Ende 2014 zur Welt und er hat sich quasi gar nicht um das Kind gekümmert, also sich super selten blicken lassen, keinen Unterhalt gezahlt und ist dann kurz nach der Geburt der Tochter abgehauen, muss man echt sagen. Und
zwar auch ein bisschen eine Wiederholung seiner eigenen Kindheit.
Voll, sehr auffällig, genau. Also er haut ab nun in das Land, in das er jetzt nicht einreisen dürfte, nämlich nach Norwegen erstmal. Und da hat er dann es geschafft, ein halbes Jahr offenbar zu leben in der Nähe von Oslo und weiter mit unverzolltem Alkohol zu handeln und sich so weiter zu finanzieren.
Und im April 2015 ist er dann wieder auffällig geworden, hat ihn die Polizei rausgezogen, weil er wieder betrunken gefahren ist. Er hat einen polnischen Personalausweis vorgezeigt, der ihm aber auch nicht gehörte. Und das wurde jetzt alles einfach aufgedeckt.
Genau. Und nun wurde er für 52 Tage in Untersuchungshaft genommen und im Juni 2015 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Also alles zusammengenommen, wurde das Ganze so gehandhabt, dass er dann bis Januar 2016 im norwegischen Gefängnis saß. Dann wurde aber der Rest der Freiheitsstrafe bis Mai 2016 zur Bewährung ausgesetzt. 2016 Januar, also das ist schon mal wichtig zu merken, weil das eben der Zeitraum ist, in dem wir gleich wieder ansetzen werden.
Ganz genau. So, und jetzt kommen wir nämlich zurück zu unserer Geschichte. Jim Reeves hatte zwei Männer im Hostel kennengelernt. Pavel A. war der eine und jetzt kommen wir zum zweiten, nämlich zu Adam K.
Genau. Also der war ein wenig jünger. Zu dem Zeitpunkt, als er in dem Hostel Jim Reeves kennenlernte, war er 22 Jahre alt. Und auch seine Lebensgeschichte finde ich sehr wichtig zu erwähnen, um zu verstehen, welche Menschen hier in welcher Konstellation wie aufeinander trafen. Also er war das jüngste von 8 Kindern. Und die Eltern, die führten auch keine sehr harmonische Ehe. Der Vater war nämlich seinerseits schwer alkoholabhängig und gewalttätig. Vater war Landwirt, Mutter war Schneiderin, sicherlich auch keine wohlhabende Familie. Und dementsprechend ist also Adam K. dann auch mit viel Gewalt und Alkohol in seiner Umgebung als etwas, was er als normal kennengelernt hat, tragischerweise aufgewachsen.
Dementsprechend hatte auch Adam K. Schwierigkeiten an der Schule und hat auch den Unterricht gestört, also ähnlich wie bei Pavel, genau. Ja. Und hat die 3. und 5. Klasse wiederholt. In der 5. Klasse ist er dann auf eine Förderschule gegangen und hat dann dort die Grundschule nach der 6. Klasse beendet. Dann ist er auf eine Mittelschule gegangen für lernschwache Schüler und hat auch mit 14 Jahren, also das gleiche Alter wie bei Pavel, das erste Mal mit Alkohol Kontakt gehabt.
Ja, und zusätzlich noch mit Marihuana.
Genau.
Also ich muss an dieser Stelle sagen, dass wahrscheinlich das Problem bei beiden war und bei dem Pavel, der ja eine Abhängigkeit entwickelte, sicherlich noch stärker als bei dem Adam K., dass manche Menschen eben solche Substanzen versuchen zu nutzen, um schlechte Gefühle zu unterdrücken, zu ignorieren. Und das funktioniert natürlich nicht. Und die Probleme werden größer. Und das kann eben dann diese Wechselwirkung von mehr schlechte Gefühle, mehr Konsum, mehr dysfunktionale Verhaltensweisen, mehr Probleme, mehr Konsum, mehr dysfunktionale Verhaltensweisen.
Teufelskreis.
Teufelskreis, genau. Und wahrscheinlich hat auch Adam K. dann recht früh Alkohol und Marihuana zumindest gelegentlich zugesprochen, in diesem Sinne, dass das für ihn dann auch emotional vielleicht eine gewisse Entlastung war, weil nun auch sein Leben ja jetzt nicht gerade schön aussah und auch seine Zukunftsperspektive eigentlich nicht vorhanden war in dieser Situation. Er hat dann auch aggressive Verhaltensweisen gezeigt, wenn er getrunken hat. Das ist halt auch nicht überraschend, denn Alkohol bekanntermaßen kann aggressive Gefühle verstärken und Verhaltensweisen aggressiver Natur enthemmen. Also es ist nun mal
Bestandteil. Was hier auch nochmal wichtig ist zu sagen, dass er natürlich auch dann, als er aggressiv wurde, auch mal zugeschlagen hat, auch wenn er sich beleidigt fühlte.
Genau.
Das ist für uns nochmal wichtig später. Im Gegensatz zu Pavel A. Haben aber seine Verhaltensweisen tatsächlich keine strafrechtlichen Konsequenzen gehabt.
Ja, genau. Also wir fassen nochmal zusammen. Er trinkt ab dem 14. Lebensjahr ungefähr einmal im Monat Alkohol, dann aber eher bei Veranstaltungen und Geburtstagen. Allerdings konsumiert er ungefähr jedes Wochenende Marihuana und mit 15 entscheidet er sich dann, Amphetamine auszuprobieren. Mit 16 hat er auch wirklich keine besonders schöne Lebensperspektive, weil er nun diese Schule, auf der er war, die Mittelschule für lernschwache Schüler, ohne Abschluss verlassen musste und entsprechend auch keinen Beruf gelernt hat, also keinerlei Perspektive, die mal irgendwie etwas Positives in Aussicht gestellt hätte. Stattdessen hat er sich dann, so steht es im Urteil, mit Gelegenheitsarbeiten und dem Verkauf von gestohlenem Schrott den Lebensunterhalt verdient und lebte noch bei seinen Eltern.
Genau, und das wurde tatsächlich nachher zu seiner Haupteinkommensquelle tatsächlich. Also ab dem 20. Lebensjahr hat dann Adam K. diverse Verurteilungen gehabt im Zusammenhang mit Einbrüchen, Diebstählen und Drogen.
Man sieht also diesen Teufelskreis und ich hatte einige Menschen, mit denen ich in der Gewaltstraftätergruppe arbeitete, die echt ganz ähnliche Verläufe hatten, gerade in ihrer frühen Jugend, diese Kombi aus Drogen finanzieren mit kriminellen Aktivitäten und oft gerade so Menschen wie er, möchte ich sagen, sagen dann, ja, ich hatte natürlich keine Perspektive. Es gab nicht sowas wie, was will ich mal werden oder so, sondern die sagen oft, ich lebe im Heute. Ich gucke, wie kann ich mir heute meine Sachen finanzieren, und zwar die Substanzen, die ich haben will. Und die sagen oft, ich lebe von heute auf morgen, und die sagen ganz oft, mir ist das total egal, was später ist, weil ich sehe eh nicht, dass aus meinem Leben was wird. Also das habe ich oft gehört.
Also erstmal
das
sich, aber natürlich auch die Sucht, die irgendwie einen dazu treibt zu sagen, wo bekomme ich irgendwie meinen nächsten Kick her, ne, quasi.
Ja.
Ne, und das ist eine schlimme Geschichte. Und im Juni 2015 wurde er dann wieder beim Autofahren unter dem Einfluss von Amphetaminen erwischt.
Ja.
Diesmal während des Fahrverbotes. Wegen all dieser Vergehen ist er nie in Haft gekommen.
Er war natürlich noch sehr jung. Also im Jahr 2014 war er 20 Jahre alt und dann wurde einiges davon auch später verurteilt und mit Beschluss vom 16. August 2016, steht in dem deutschen Urteil, bildete dann das Amtsgericht eine nachträgliche Gesamtstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten aus den genannten Entscheidungen, also in Polen. Da hat er also noch eine Konsequenz bekommen.
Ja. Okay.
Nun sind wir also im Januar 2016 und da ist also Jim Reeves häufiger in diesem Hostel in Berlin. Und das ist auch ein Hostel, das ziemlich bekannt ist. Das heißt Happy Go Lucky Hostel.
Okay.
Und es ist also auch ein sehr auffälliges Hostel, weil es eine sehr, sehr kreative, wie ich finde, sehr schöne, bunte Bemalung hat.
Eine schöne an der Fassade Außenfront. Draußen.
Also mega, also es ist de facto ein Kunstwerk.
Okay.
Interessanterweise ist dieses Hostel dann im weiteren Verlauf auch dadurch bekannt geworden, dass es eine juristische Auseinandersetzung gab um diese Fassade, weil die Fassade dann abgeschafft werden sollte. Die sollte in einen neutraleren Ton umgewandelt werden und das sollte also nicht mehr so kreativ aussehen.
Und dann gab es also jahrelange Rechtsstreitigkeiten. Der letzte Stand, den ich recherchiert habe, ist der, dass offenbar die Hausfassade doch bleiben darf, was ich persönlich sehr begrüßenswert finde, weil es eine echt schöne Hausfassade ist
und das Hostel an sich auch immer noch ein beliebtes Hostel ist.
Ja, hier haben sich, wie gesagt, die drei Männer kennengelernt. Also Pavel A., ihr erinnert euch, der war in Norwegen in Haft, ist dann nach seiner Entlassung zurück nach Polen und hat sich da jetzt mal um Arbeit bemüht. Und hat da über einen Bekannten die Möglichkeit erfahren, quasi in Deutschland arbeiten zu können, weil da jemand Unterkünfte für Flüchtlinge gebaut hat und einfach Arbeitskräfte bräuchte. Da hat er seinem Bekannten, den er eigentlich nur flüchtig kannte, dem Adam K., von dieser Möglichkeit erzählt, Geld zu verdienen. Mhm. Richtig befreundet, wahnsinnig. Nee. Aber das war tatsächlich dann das erste Mal die Gelegenheit, dass die beiden dann nach Deutschland gefahren sind, um erstmal in der Nähe von München zu arbeiten. Das war dann im Januar 2016. Mhm. Und der Auftraggeber hat ihnen einen weiteren Job in Aussicht gestellt in der Nähe von Berlin und hat sie dann erstmal nach Berlin geschickt. Und dort sollten sie dann am Dienstag, den 2. Februar, mit einer neuen Arbeit beginnen.
Genau. Und für die Tage dazwischen, die sie jetzt also nichts zu tun hatten, da wurden sie von ihrem Auftraggeber dann in diesem Berliner Hostel eben einquartiert. In diesen 6-Bett-Zimmern, die doch recht günstig sind. Und da hätten sie jetzt ein freies Wochenende gehabt. War wahrscheinlich auch ganz nett für die beiden, so in einer großen Stadt, ne, bevor es dann zum nächsten Arbeitsauftrag geht. Und die sind dann gegen 2 Uhr morgens am 30. Januar in diesem Hostel angekommen, nach der langen Fahrt von München nach Berlin. Mhm. Und haben dann dieses 6-Bett-Zimmer im Erdgeschoss bezogen.
Genau, da geht man einfach rein und dann sind da halt Leute oder nicht, ne?
Genau.
Genau.
So, und in diesem Zimmer übernachtete bereits Jim Reeves.
Okay.
Ja. Und in der Nacht sind die einfach nur da rein leise und haben sich halt schlafen gelegt, waren bestimmt auch voll müde nach der Fahrt. Und dann am nächsten Tag, dann macht man sich ja eventuell bekannt, weil sowohl die beiden als auch der Jim Reeves ja nicht nur eine Nacht geblieben sind, sondern mehrere.
Genau.
Und, dann,
und
klar,
dieses Sechsbettzimmer war tatsächlich nur von den dreien bewohnt.
An diesem Wochenende, genau so. Und
genau,
dann liegt es ja nahe, sich dann mal vorzustellen und Hallo zu sagen. Jetzt war es so, dass sich diese drei offenkundig auf Englisch verständigt haben, mhm, wobei der ältere der beiden polnischen Männer, der Paweł A., der konnte ganz gut Englisch und der Adam K. nur so ganz grundlegend, mhm, also sehr, sehr schlecht. Aber es waren ja jetzt auch keine tiefgreifenden Gespräche, sondern so, hallo, wie geht's, wo
klar,
bist du her,
wo
bin ich
her,
genau. So, und dann haben die sich also offenbar erstmal sehr positiv erstmal kennengelernt, also die Gesprächsatmosphäre, die wurde als kollegial beschrieben.
Mhm. Und ein Stimmungstreiber war mal wieder eine Flasche Wodka.
Ja, das habe ich vorhin ja erwähnt, dass in Polen es auch gar nicht unüblich ist, wenn man gesellig mit anderen zusammensitzt, zu sagen, hier, willst du mit mir ein Gläschen
klar,
Wodka? Also das
klar,
gehört echt dazu so.
Ja.
Wäre auf den ersten Blick jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Und der Jim Reeves fand das wahrscheinlich auch nett. Und dann haben die also erstmal mit einem Wodka angestoßen und ein bisschen miteinander gequatscht und fanden sich nach allem, was man hört, auch erstmal ganz nett. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs kamen sie dann von dem gemeinsamen Wodka trinken und dem Gespräch über Berlin irgendwie auf das Thema Drogen. Und bezogen auf das Thema Drogen kam dann diese Dreiergruppe darauf, dass sie alle drei bereits Erfahrungen hatten mit Drogenkonsum, also Amphetamine und auch Kokain. Und dann wurde sich auch darüber so ein bisschen ausgetauscht. Und so, als die drei nun also drauf kamen, dass sie alle drei auch schon mit Drogen Erfahrungen gemacht hatten, da soll wohl der Jim Reeves den beiden anderen gesagt haben, dass er, wenn die also gerne etwas nehmen möchten, dass er da auch was besorgen könnte.
Ja, genau, der hatte da Kontakte.
So. Mhm. Und das Angebot haben jetzt Paweł A. und Adam K. sofort angenommen. Und Adam K. hat später gesagt, dass er zwar mit Amphetaminen recht viele Erfahrungen hatte, aber noch nicht mit Kokain. Und der Paweł A., der hatte da schon entsprechend einschlägige Erfahrungen. Und dann haben die, das ist nachgewiesen, Telefonnummern ausgetauscht miteinander und sich für den Abend verabredet. Und da sollte wohl am Abend dann von dem Jim Reeves auch das Kokain mitgebracht werden. Dann hat Jim Reeves, das ist auch nachgewiesen, in dem Hostel abends noch einen Bekannten getroffen und mit ihm an neu geplanten Medienprojekten gearbeitet. Mhm. Also das war offensichtlich auch der Space, wo er sich auch nett treffen konnte und eben mit Leuten was machen. Dieser Bekannte wurde auch noch wichtig, weil der nämlich einen Teil des weiteren Verlaufs ja mitbekommen hat. Also der konnte
genau,
wirklich sagen, was ist passiert, wie war die Stimmung und wie sind die miteinander alle umgegangen. Mhm. So.
Der hat dann Paweł A. und Adam K. ja auch noch getroffen, weil die gemeinsam ja, noch in so eine nahegelegene Kneipe gegangen sind.
Genau.
Und die vier Männer haben sich eigentlich ganz gut verstanden. Ne? Haben
ja,
zusammen Bierchen getrunken, mhm, ein bisschen gescherzt, haben Selfies gemacht, haben sich gegenseitig fotografiert.
Ja.
Und irgendwann hat dann natürlich auch Paweł einmal gesagt, sag mal, Jim, wie sieht's denn aus mit dem Kokain? Du hast uns da was versprochen.
Ja.
Und dem Bekannten von Jim, dem war das dann auch echt unangenehm, dass sie gesagt hat, ey, ihr redet hier irgendwie über Drogen und Zeugs und so. Ne? Und hat dann ganz schnell mal versucht, das Thema zu wechseln. Ja. Ne? Und Jim hat dann aber Pavel A. dann auch schnell gesagt, ja, ja, hab mal Geduld, das Kokain kommt ganz bald.
Ja. Gegen Mitternacht ist dann der Jim Reeves mit dem Bekannten zusammen aus der Kneipe weg. Der Bekannte wollte nach Hause, ist dann in die S-Bahn gestiegen und nach Hause gefahren. Und anschließend traf dann Jim Reeves die beiden polnischen Männer wieder. Und in der Zwischenzeit hat er sich offenbar das Kokain irgendwo besorgt. Denn dann haben die drei Männer gemeinsam auch das Kokain konsumiert.
Hm.
Und um 1.33 Uhr, das konnte man später auch Videoaufnahmen, die im Hostel gemacht wurden, entnehmen, ist dann Jim Reeves in Begleitung von Adam K., also dem jüngeren der beiden Männer, ins Hostel zurückgekehrt.
Hm.
Man muss dazu sagen, die Kneipe war auch direkt um die Ecke. Also da ging man, weiß nicht, 2-3 Minuten.
Also kurz nachdem die Männer dann aus der Kneipe im Hostel waren, ist dann Jim Reeves runter zur Rezeption, hat sich hier eine Flasche Bier besorgt und eine Instantsuppe. Und die hat er sich in der Gemeinschaftsküche aufgewärmt. Und hat dann um 1.41 Uhr die Instantsuppe mit auf das Zimmer genommen. 20 Minuten später ist dann Adam K. nochmal vom Hostel zurück in die Kneipe, um zu gucken, wo Pavel A. denn so geblieben ist. Und der hat aber zwischenzeitlich eine Frau kennengelernt und sich spontan entschieden, dann mit ihr die Nacht bei ihr zu verbringen.
Mhm.
Also insofern konnte er seinen Kumpel auch nicht mehr finden. Und dann ist Adam K. in das Hostel zurück und hat sich da schlafen gelegt.
Es war ja jetzt Sonntagmorgen, der 31. Januar 2016. Kam der Pavel A. gegen 10.20 Uhr morgens ins Hostel und war offenbar richtig gut gelaunt, weil er eine nette Nacht mit einer netten Frau verbracht hat. Mhm. Davon hat er auch sehr gerne erzählt. Um 12.06 Uhr hat er sich dann eine Halbliter Flasche Bier in der Lobby des Hostels besorgt und die getrunken.
Schön Mittagsbierchen. Und diese Zeiten, die wurden halt durch die Kameras festgehalten, deswegen war das so nachvollziehbar. Und 13.10 Uhr kam schon die nächste Halbliterflasche und auch diese hat er zügig geleert.
Genau, und das ging dann immer schneller, weil dann 13.37 Uhr, also 27 Minuten später, hat er dann die dritte Halbliterflasche Bier in der Lobby gekauft und die dann auch zu trinken begonnen.
Anderthalb Liter Bier in anderthalb Stunden.
Ja. Gegen Mittag oder am frühen Nachmittag, das konnte das Gericht jetzt nicht mit letzter Sicherheit feststellen, haben dann Pavel A. und Adam K. zusammen noch die Reste des Kokains von der Vornacht miteinander eingenommen.
Hm.
Und um 13.45 Uhr trafen die beiden jetzt auf Jim Reeves im Innenhof des Hostels. Und auch das wurde aufgezeichnet.
Genau. Das sah auf der Kamera sehr, sehr freundschaftlich aus. Sie haben sich im Prinzip kumpelhaft begrüßt und so, sich so halb umarmt. Die Stimmung war gut, alle waren gut gelaunt und Pavel A. hat dann natürlich ganz stolz von der letzten Nacht von seiner Bekanntschaft erzählt, die er in der Kneipe kennengelernt hat und dann hat dann als Beweis quasi dem Jim Reeves noch einen Knutschfleck an seinem Hals gezeigt.
Ja. Und dann haben offenbar die drei Männer den Nachmittag gemeinsam in ihrem Zimmer verbracht im Hostel und um 17.25 Uhr machte sich dann Jim Reeves auf den Weg und traf sich mit Freunden in einer Bar. Dort hat er also gut gelaunt den Abend verbracht, ein bisschen Alkohol getrunken. Und währenddessen haben also Pavel A. und Adam K. sich dann abends auf dem Hostelzimmer noch eine Flasche Wodka geteilt. Also wir wissen, dass Pavel A. an diesem Tag auf jeden Fall diese 3,5 Liter Flaschen Bier ab mittags getrunken hat, sich dann angefangen hat, hier abends direkt noch eine Flasche Wodka mit seinem Kumpel Adam zu teilen. Und dass die also irgendwann vorher im Laufe des Tages noch das restliche Kokain konsumiert hatten. Wie erwähnt, da gibt es ja auch so Wechselwirkungen. Und parallel dazu wissen wir, dass Jim Reeves, also als er dann abends eben unterwegs war in einer Bar mit Freunden, dass er da auf jeden Fall auch Alkohol konsumiert hat, was auch noch für den weiteren Verlauf wichtig wurde. Das heißt, alle drei Männer, auch unabhängig voneinander, wurden also immer alkoholisierter.
Hm. So um 22.30 Uhr ging es dann weiter. Da haben sie in einem Späti in der Nachbarschaft sich nochmal eine Flasche Wodka besorgt und eine Flasche Fanta. Und mit der sind sie dann 10 Minuten später in die Lobby zurück des Hotels und haben sich da hingesetzt zu einem ihnen unbekannten Mann und haben nochmal so richtig Gas gegeben. Die haben lautstark rumgealbert und alle Gäste übertönt. Also es war so ein bisschen grenzwertig und haben auch versucht, da mit Menschen, auch in der Gruppe Frauen, die da saßen, irgendwie zu flirten und Kontakt aufzunehmen. Aber das hat nicht so richtig gefunkt. Und der Adam K., der war bereits so enthemmt, dass er dann irgendwann sein T-Shirt ausgezogen hat und so ein bisschen mit seinem schönen Oberkörper anzugeben und seinen Bizeps angespannt hat. Und Pavel A., der war dann halt auch gut gelaunt und die jungen Frauen haben überhaupt kein Interesse gezeigt, war aber für die beiden Jungs kein Problem. Die haben sich dann halt irgendwie, die haben sich bemüht, war nichts, dann haben sich halt wieder weggedreht.
Genau. Und dadurch, dass die beiden also als sehr betrunken anderen aufgefallen sind, auch durch dieses T-Shirt ausziehen und halt sehr laut sein, hat und
die,
dann
die haben ja in 25 Minuten die Flasche Wodka geleert, ne?
Genau, also das ist schon aufgefallen. Ja. Also auch in einem Hostel, wo sicherlich auch mal Leute ein bisschen Alkohol konsumieren und auch mal ein bisschen Party machen, war das eine Menge. Und echt, also 25 Minuten, die haben dann so Plastikgläser genommen und ihren Wodka immer mit der Fanta zusammengeschüttet und das dementsprechend auch süffig, ne? Sehr schnell in diesen 25 Minuten auch sich dann auch reingezogen. Und dann hat nachgewiesenermaßen der Rezeptionist, der gedacht hat, okay, was ist mit diesen zwei Typen da? Also die drehen hier ein bisschen sehr auf. Nicht, dass die irgendwie gleich vielleicht doch irgendwie unangenehmer werden. Hat er dann seinen Sicherheitsmitarbeiter angesprochen und dem gesagt, ey, bitte behalt die beiden da mal im Auge, weil nicht, dass die irgendwie eskalieren. Das wird hier so ein bisschen seltsam mit denen. Also man hat sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht wegen den Zweien.
Um 23.05 Uhr sind dann Pavel A. und Adam K. relativ schwerfällig und schwankend, also es war wirklich offensichtlich, dass sie betrunken waren, aufgestanden und haben sich dann mit Handschlag von ihrem Tischnachbarn verabschiedet, haben dann diese Wodkaflasche in einem Mülleimer entsorgt und der Adam K. hat dann noch ein kleines Intermezzo gehabt. Er hat dann versucht, noch eine Frau, die da alleine saß, anzubaggern. Der ist ja mit ausgestreckten Beinen neben ihr auf ein Sofa fallen lassen und hat dann so ein bisschen versucht zu flirten, aber keine Überraschung, er wurde von der Frau ignoriert. Hat er aber tatsächlich so akzeptiert und hat gesagt, ey, okay, ne, keine Chance, dann gehe ich mal.
Ja. Und parallel dazu könnte man auch feststellen, dass der Pavel A., dass der sich noch kurz mit dem Rezeptionisten ausgetauscht hatte. Der Rezeptionist hat dem dann gesagt, dass es eben nur einen Schlüssel pro Mehrbettzimmer gibt und dass der Jim Reeves bereits aufs Zimmer gegangen sei. Das heißt, die müssten dann also dorthin gehen und der hätte halt den Schlüssel. Und das war halt alles noch recht wichtig, weil man merkte, dass die beiden sehr, sehr alkoholisiert waren, aber dass sie schon noch irgendwo adäquat reagieren konnten. So wie, dass der Adam K. auf die Abweisung sowohl dieser Gruppe von Frauen erst und dann später nochmal auf die Abweisung dieser alleinsitzenden Frau vernünftig reagiert hat und die akzeptiert hat.
Das hat er vernünftig gemacht, genau. Und auf der anderen Seite war er ja gerade beim Rezeptionisten, um nach dem Schlüssel zu fragen. Und da gibt es ja diese kleinen Zettel, wo dann der WLAN-Code draufsteht und so. Und da hat er halt einen genommen, hat den so im Mund gestopft, runtergeschluckt und dann so hahaha. Also da war auch schon so, also er war sehr enthemmt,
ja, genau.
Aber trotzdem irgendwie noch kontrolliert dabei. Schlussendlich haben Pavel und Adam Lebensmittelboxen noch geholt aus dem Gepäcklager und sind dann auf ihr Zimmer gegangen.
Was dann geschah, das musste intensiv rekonstruiert werden, weil die Aussagen der beiden Männer, Pavel A. und Adam K., die waren zunächst einmal sicherlich davon geprägt, zu versuchen, das, was sie getan haben, in irgendeiner Form zu relativieren und zu entschuldigen. Aber es gab eine objektive Spurenlage und entsprechend hat man dann also aufgrund dieser objektiven Spurenlage und der Videos und der Aussagen am Ende, so gut es ging, rekonstruiert, was offenbar dann abgelaufen ist. Also Jim Reeves war bereits gegen 20.45 Uhr alkoholisiert in das Hostel zurückgekehrt. Und an der Rezeption hat er sich erstmal ein weiteres Bier gekauft. Und um 21.50 Uhr hat er noch eine 5-Minuten-Terrine sich besorgt und die dann auch anschließend mit aufs Zimmer genommen. Dann sind Pavel A. und Adam K. so um 23.10 Uhr zurückgekehrt. Und da hatte auch Jim Reeves nachweislich eine hohe Blutalkoholkonzentration, nämlich von mindestens 2,13 Promille.
Das ist erheblich. Das kann man ja im Nachgang rekonstruieren, sowas, richtig?
Genau. Und zunächst mal war die Stimmung zwischen den dreien also gut, weil die hatten ja auch vorher eigentlich gute Situationen miteinander gehabt. Da gab es keinen Streit oder so vorher, soweit man das feststellen kann. Und dann haben sie rumgealbert. Und jetzt ist eben die ganz große Frage, was passiert ist. Aus diesem Herumalbern miteinander ist dann eine Verhaltensweise geworden, die diese beiden Männer, nämlich später auch unterschiedlichen Personen, die vor Gericht ausgesagt haben, auch unabhängig voneinander beschrieben haben. Deswegen hat das Gericht auf dieser Grundlage der unterschiedlichen Aussagen gegenüber unterschiedlichen Personen dieser beiden polnischen Männer dann geschlussfolgert, was sehr wahrscheinlich abgelaufen sei. Genau.
Wichtig ist tatsächlich, dass Jim Reeves irgendwann seine Jogginghose runtergezogen hat und seinen Slip und seinen Penis entblößt hat und auch den nackten Po gezeigt hat und hat dann gesagt, ey Jungs, gefällt euch das nicht?
Und das hat offenbar die beiden polnischen Männer sehr wütend gemacht. Hm. Damit hatte Jim Reeves offensichtlich in keinster Weise gerechnet. Wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass die ja vorher so freundschaftlich und auch so ganz entspannt miteinander umgegangen sind. Und er hat offensichtlich gar nicht erkannt, dass die beiden nun sofort extrem wütend geworden sind, weil die beiden das als sehr, sehr unangenehm und übergriffig empfunden haben.
Genau. Und es war eine andere Qualität ihrer Beziehung, die auf einmal entstanden ist. Die beiden Männer vorher haben natürlich wahrgenommen, dass Jim Reeves queer ist.
Ja.
Aber jetzt im Prinzip eine offene Konfrontation damit. Das war denen dann zu viel.
Ja, das haben die beiden auch so geschildert, dass sie wütend darüber geworden seien, dass er wirklich auf diese Art versucht habe, sexuellen Kontakt mit ihnen herzustellen. Jetzt möchte ich sagen, bei der Bewertung dieser Situation müssen wir uns natürlich fragen, wie hätten die beiden reagiert, wenn, jetzt mal hypothetisch ganz anderes Gedankenszenario, sie jetzt, sagen wir mal, auf einem gemischten Hostelzimmer gewesen wären. Also ich, als ich Studentin war, habe ich auch in Hostels übernachtet und da gab es auch mal gemischte Zimmer so.
Ja.
Und sagen wir mal, die wären jetzt mit einer Frau auf diesem Hostelzimmer untergebracht gewesen und sagen wir mal, die hätten sich jetzt von der nicht angezogen gefühlt, wäre nicht ihr Typ gewesen und die Frau hätte jetzt diese Verhaltensweise gezeigt.
Mhm.
Dann stellt sich natürlich die Frage, hätten die genauso wütend reagiert?
Mhm.
Wir werden es nicht erfahren.
Spekulativ, aber wahrscheinlich eher nicht.
Genau, und das ist hier doch sehr wichtig, weil schon das Gericht festgestellt hat, dass eine latente Homophobie, dass die relevant war für diese immense Wut, die die beiden jetzt empfunden haben.
Also jetzt ging ein krasser Streit los zwischen beiden.
Die Männer, die haben offenbar also sehr wütend ihm klar gemacht, dass sie das überhaupt nicht okay finden und die haben ihm gesagt, er solle sich jetzt sofort wieder anziehen und das sofort sein lassen. Auf diese aggressive Reaktion der Männer hin hat, so haben beide es auch geschildert, offenbar der Jim Reeves dann auch aggressiv reagiert. Also es soll zu so einem verbalen Schlagabtausch gekommen sein und hier hat dann einer der Männer angefangen und es wurde festgestellt, dass aber offenbar dann beide auch entsprechend reagiert haben, nämlich dann wirklich heftig gewalttätig gegenüber dem Jim Reeves auch zu werden. Ich möchte auch nochmal betonen, dass im Urteil auch zu der Situation wörtlich steht, bezogen auf Jim Reeves, Zitat, er beabsichtigte hingegen weder die Angeklagten herabzuwürdigen oder bloßzustellen, noch sich bereits durch das Vorzeigen seines Geschlechtsteils oder durch das Beobachten der Reaktion der Angeklagten sexuell zu erregen.
Also das haben die Angeklagten auch so bestätigt.
Also zumindest hat das Gericht in der Gesamtwürdigung aller Informationen und Aussagen, die ihnen zur Verfügung standen, so festgestellt. Die beiden Angeklagten haben später unterschiedliche Varianten des konkreten Geschehens dargelegt und sicherlich waren beide Varianten irgendwo von der Absicht geprägt, sich selbst irgendwo zu schützen.
Ne? Genau, ja, oder also die Strafe milder aus.
War recht offensichtlich.
Lassen, genau.
Und nun wird im Urteil das so beschrieben, bezogen auf Pavel A. und Adam K., Zitat, sie waren empört und wütend, dass ein homosexueller Mann es wagte, ihnen sexuelle Avancen zu machen. Gleichzeitig fühlten sie sich durch das unangekündigte Darbieten des Geschlechtsteils und des nackten Pos in dem gemeinsamen Hostelzimmer, in dem sie gemeinsam die Nacht verbringen sollten, sexuell bedrängt und belästigt. Sie schrien Jim Reeves an, er solle sich anziehen. Jim Reeves erkannte die feindselige Reaktion und schrie zurück.
Ja, und da passierte jetzt natürlich so eine Dynamik los, wo es dann wirklich zum handfesten Streit auch kam.
Und es ist halt so, dass die beiden auch im weiteren Verlauf unterschiedlichen Personen gegenüber das so geschildert haben, sie hätten ihn verprügelt. Sie haben den Personen gegenüber, die später vor Gericht ausgesagt haben, nicht gesagt, sie hätten ihn getötet. Sie haben gesagt, sie wären wütend geworden über die hier gerade dargestellte Situation. Und dann hätten sie diesen Mann verprügelt. So waren ihre Worte.
Schätzt du das als deren Wahrnehmung ein? Oder?
Ich denke mal, das war eine rückblickende Rationalisierung der beiden, weil als ihnen, glaube ich, dann besonders am nächsten Tag zunehmend klarer geworden ist, dass sie gerade ein Tötungsdelikt begingen. Ich denke mal, dass die das auch weder vor sich noch vor den anderen zugeben wollten. Mhm. Es gibt oft so eine Mischung, dass die Leute vor anderen nicht so schlecht dastehen wollen, aber vielleicht auch sich selber gar nicht eingestehen wollen.
Also fast so eine Alibisierung.
Ne? Genau. So Selbstrechtfertigung.
Ja, genau.
Es kann also sein, dass die auch lieber an der Variante festgehalten haben. Und die haben versucht, das also wirklich zu rechtfertigen und zu verharmlosen. Und entsprechend ist aber das, was abgelaufen ist, was deutlich anderes gewesen als das, was die dann als eine normale Schlägerei dargestellt haben.
Also es kam tatsächlich wirklich zum Gewalt...
Exzess, muss man sagen.
Exzess,
ja.
ganz genau. Sie stürzten sich tatsächlich auf Jim, schlugen mit jeweils einem Holzstuhl auf ihn ein, der in seine Einzelteile zerbrach, und sie traten auch auf ihn ein, malträtierten ihn mit einer Vielzahl von wuchtigen Faustschlägen gegen seinen Kopf, in sein Gesicht und gegen den Rumpf. Jim Reeves versuchte, die Angriffe abzuwehren, konnte aber natürlich nichts ausrichten. Und er wurde auf einen weiteren Holzstuhl geschleudert, der beschädigt wurde, und er blieb dann irgendwie am Boden liegen. Und die Angeklagten prügelten weiter auf ihn ein. Die waren dann auf seiner Brust tatsächlich, also war für ihn auch wirklich schwer, dann sich aufzurichten und auch irgendwas auszurichten. Mhm. Und einer der Angeklagten hat sich dann quasi auf seinem Oberkörper gesetzt oder fallen lassen und ihm weitere Faustschläge in das Gesicht verpasst. Ja. Diese Faustschläge haben tatsächlich Jim Reeves' rechtes Mittelgesicht zertrümmert. Mhm. Also das ist heftig. Das Hostelzimmer sah aus wie ein Schlachtfeld.
Ja, das steht also so im Urteil, wie ein Schlachtfeld. Es ist wirklich eine heftige Gewalt. Und beide Männer haben später wirklich versucht, das runterzuspielen und zu behaupten, nein, das wäre ja gar nicht so heftig gemeint gewesen, und sie würden sich da auch gar nicht so dran erinnern, dass das so heftig war. Und wie gesagt, sicherlich eine Mischung aus dem Versuch, sich zu rechtfertigen und vielleicht auch im Nachhinein auch für sich selber die Sache anders darzustellen. Es gibt halt echt immer wieder Menschen, die ihre eigenen Taten auch vor sich selber versuchen, anders darzustellen, weil sie dann, wenn sie nochmal drüber nachdenken, möglicherweise auch verstehen, wie krass zu weit sie gegangen sind.
Hier war ganz, ganz viel Blut im Zimmer. Also überall an den Wänden hat es da gespritzt, irgendwie Zimmertür, Kleiderschrank, mehrere Blutlachen waren auf dem Teppichboden verteilt. Am Boden liegend hat nun Jim Reeves das Bewusstsein verloren. Und das haben auch die beiden Angeklagten bemerkt. Das haben sie zum Anlass genommen, ihn mit Gegenständen zu penetrieren, was weitere schwere innere Verletzungen bewirkte.
Und es wird im Urteil halt festgestellt, dass Jim Reeves frühestens 10 Minuten nach dem Bruch der Rippen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, verstorben ist. Und diese unfassbare, grausame Gewalteskalation, die war natürlich ganz, ganz wichtig für auch die weitere Beurteilung dessen, was da abgelaufen ist. Und das war aber auch der Teil, den diese beiden Männer, als sie eben unterschiedlichen Personen später gesagt haben, sie hätten ja vermeintlich jemanden verprügelt, das haben die natürlich überhaupt nicht
erwähnt. Haben sie runtergespielt, ne?
Der Pavel A. hat dann später gesagt, dass er damit überhaupt nichts zu tun hatte. Der hat also komplett diese ganze Handlung dann dem Adam K. in die Schuhe geschoben. Und der Adam K. hat dann versucht zu erklären, dass also eher der Pavel A. da handlungsführend gewesen sei. Aber Adam K. hat auch gesagt, dass er selber einige Dinge nicht mehr wisse, weil er so stark alkoholisiert gewesen sei. Und die haben also beide offensichtlich hinterher nur versucht, irgendwie so zu tun, als hätten sie das also weder gewollt, noch wären die jeweils eigene Person handlungsführend gewesen. Aber die objektive Betrachtung der Spurenlage hat das Gericht dazu gebracht zu sagen, dass diese Gesamtsituation von Verletzungen und Dingen im Raum nur zu erklären ist durch eine gemeinsame Gewalthandlung. Und deswegen sagt das Gericht, dass diese Männer also das wirklich gemeinsam durchgeführt haben. Mhm. So.
Und die beiden Männer haben ja erkannt, dass Jim Reeves lebensgefährlich verletzt war. Sie haben dann noch quasi ihn hochgehoben, haben ihm die Jogginghose hochgezogen, ihn ins Bett gelegt und sind dann selber trotz dieses Wissens in ihre eigenen Betten und haben erstmal geschlafen.
Genau, und deswegen steht dazu auch im Urteil, Jim Reeves' Schicksal war ihnen weiterhin gleichgültig.
Mhm. Aus welchem Grund auch immer, ob das die Alkoholisierung war oder ob sie einfach die Situation falsch eingeschätzt haben, ob sie ignorant waren, wer weiß es.
Also es ist halt so, dass man schon sagen muss, dass die Frage der Alkoholbeeinflussung eine Rolle gespielt hat, bezogen auf die Schuldfähigkeit. Das Gericht hat dann intensiv im Urteil dargelegt, inwiefern nun diese Alkoholbeeinflussung sich auf die Schuldfähigkeit ausgewirkt haben könnte. Und es wurde festgestellt, dass die Steuerungsfähigkeit, dass die also schon eingeschränkt war, aber sie war nicht aufgehoben. Und hier steht auch im Urteil, die Angeklagten waren trotz der Alkoholisierung bei erhalten gebliebener Unrechtseinsicht in der Lage, die Umstände des Tatablaufs zu erfassen.
Das hat man den ganzen Abend auch so ein bisschen gesehen. Also angefangen in der Lobby, wo im Prinzip, als sie sich aufs Zimmer gemacht haben, noch aufgeräumt haben, obwohl sie so alkoholisiert waren. Und natürlich auch später, als sie dann am Morgen den Tod von Jim Reeves festgestellt haben, da im Prinzip im Zimmer noch aufgeräumt haben.
Genau, natürlich am Morgen, jetzt sind es ein paar Stunden später, entsprechend sind sie dann natürlich nochmal in einem anderen Zustand als jetzt akut während der Tathandlung. Man muss vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was ist eigentlich Steuerungsfähigkeit und was ist eigentlich dann diese Einsichtsfähigkeit. Denn hier steht ja, dass ihre Unrechtseinsicht erhalten geblieben ist. Also ich erkläre das mal kurz. Die Einsichtsfähigkeit bedeutet, dass eine Person versteht, was richtig und was falsch ist. Und die Steuerungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, dieser Einsicht folgend das eigene Verhalten steuern zu können. Und das war natürlich hier wichtig. Und dementsprechend hat man gesagt, die Einsichtsfähigkeit, das Verständnis, was richtig und falsch ist, das war nicht aufgehoben. Aber hier wurde schon gesagt, dass diese Steuerungsfähigkeit, dass die beeinflusst wurde durch diesen hohen Alkoholpegel. Und dementsprechend war also die Fähigkeit demnach eingeschränkt, das eigene Verhalten steuern zu können. Sie war aber nicht aufgehoben. Jetzt muss man sich vorstellen, am nächsten Morgen sind die beiden aufgewacht. Das muss irgendwann vor 7 Uhr morgens gewesen sein. Man weiß nämlich, dass um 6.52 Uhr der Pavel A. das erste Mal seinen Arbeitskollegen anrief. Und dann gab es weitere Telefonate mit diesem Arbeitskollegen um 6.55 Uhr, 6.59 Uhr und 7.04 Uhr, jeweils kurze Telefonate. Und er war da irgendwie hektisch und hat jetzt eine Geschichte erzählt. Er hat nämlich diesem Arbeitskollegen gesagt, er und der Adam K., die hätten jemanden verprügelt und deswegen müssten sie jetzt dringend das Hostel verlassen, sonst gäbe es Ärger. So. Und dann haben die diesen Kollegen gebeten, sie abzuholen. Aber der Kollege hat gesagt, dass er noch bis ungefähr mittags arbeiten muss und dass er jetzt nicht einfach vorbeikommen kann. Und er hat denen dann gesagt, ja, dann lass uns auch später in der Stadt treffen, weil er natürlich dachte, okay, die haben da irgendwen verprügelt. Aber der hat natürlich in keinster Weise eingeschätzt, in welcher Situation die beiden jetzt waren und warum die so schnell weg wollten. Hierauf haben dann Pavel A. und Adam K. innerhalb der nächsten 10 Minuten, so schnell sie konnten, dieses Zimmer grob aufgeräumt. Also im Urteil wird das so beschrieben, sie trugen die herumliegenden Stuhlteile zusammen und schoben einige Bruchstücke unter die Stockbetten. Andere Bruchstücke legten sie zusammen mit Jim Reeves Mobiltelefon und Kleidungsstücken zu dessen Leiche auf das Bett und deckten ihn mit einer Bettdecke vollständig zu. Wobei ich glaube, dass sie das Zudecken wahrscheinlich hauptsächlich getan haben. Damit sollte jemand dieses Zimmer aufmachen, vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick erkennbar ist, dass da ein toter Mann liegt.
Das haben sie jetzt innerhalb von 10 Minuten tatsächlich gemacht. Ja. Also alles so ein bisschen aufgeräumt und haben ganz schnell ihre Sachen gepackt, machten das Licht aus und sind dann auf den Flur. Und in dem Moment, also gegen 7.15 Uhr, ist denen ein Student begegnet, der im Prinzip jetzt einer der Benutzer dieses Zimmers ist und auch irgendwie da regelmäßig in dem Hostel ist. Und nun wollte der in dieses Zimmer rein und hat gesagt, ja, könnt ihr mich hier mal reinlassen, weil es gibt ja nur einen Schlüssel für dieses Zimmer.
Genau.
Und da haben dann Pavel A. und Adam K. ganz nervös diese Zimmertür aufgemacht und sind dann abgehauen. Die sind dann in Richtung Rezeption und dann raus.
Ja, dann wollten die eigentlich ganz unauffällig und schnell raus und haben noch schnell den Zimmerschlüssel eben auf den Tresen gelegt. Dann hat noch der Hostelmitarbeiter sie gefragt, check out, weil die ja den Schlüssel da so hingelegt haben und schon im Begriff waren zu gehen. Dann blieben sie kurz stehen Und in dem Moment kommt aber schon der Student,
der das entdeckt hat.
Und schreit natürlich, weil ihm klar geworden ist, also was er da gerade entdeckt hat. Und in dem Moment sind die beiden also sofort zügig los, raus aus dem Hostel.
Die mussten jetzt natürlich ein bisschen Zeit hinter sich bringen, bis der Arbeitskollege die abholen konnte, und haben sich dann entschlossen, irgendwie am gegenüberliegenden Bahnhof erstmal noch kurz zu warten. Die haben dann gesehen, wie schon die Polizei eingetroffen ist, und haben dann mit den Öffis irgendwie so eine kleine Tour in Berlin gemacht, um, wie gesagt, irgendwann mittags diesen Arbeitskollegen zu treffen.
Dann am Nachmittag wurden die beiden aber nicht von dem besagten Kollegen allein abgeholt, sondern der Arbeitgeber der beiden. Der saß dann offenbar mit dem Arbeitskollegen zusammen im Auto und hat die beiden also dann eingesammelt und die zum Alexanderplatz gefahren und hat ihnen noch den ausstehenden Lohn gezahlt. Wobei offenbar die beiden halt die ganze Zeit gesagt haben, dass es da halt einen Streit gegeben hätte und sie keine Lust auf den Ärger hätten. Aber eben offenbar weder Arbeitgeber noch der Arbeitskollege haben verstanden, dass die beiden jetzt wirklich ein Tötungsdelikt begangen haben. Und gemeinsam mit ihrem Kollegen sind die dann mit einem Fernbus nach Stettin. Und von dort nahm ein Freund sie noch mit in seinem Auto und hat sie dann in der Nähe ihrer Heimatstadt aussteigen lassen. Und hier ist auch wichtig, das wird auch im Urteil zitiert: während der Fahrt erzählten Pavel A. und Adam K. von ihrer Tat, verschwiegen aber Jim Reeves Tod.
Genau. Sie haben gesagt, irgendwie ein Schwarzer hat ihnen Sex in der Nacht angeboten und dafür hätten sie ihn verprügelt.
Genau. Aber das zeigt ja auch wieder, dass diese homophobe Grundhaltung, dass sie das als einen adäquaten Grund gewertet haben, um Menschen allein zu verprügeln.
Also es war ein Motiv.
Das auf jeden Fall, das war ein Motiv, das ja auch hier thematisiert wurde, aber man sieht ja auch, dass sie der Meinung waren, und so scheint es ja auch richtig lagen, dass ihre Kumpels, dass die das jetzt auch nicht verurteilt haben. Ich meine, das ist ein total falsches Verhalten, aber diese Geschichte, das haben die richtig eingeschätzt, wurde von ihrem sozialen Umfeld offenbar total gerechtfertigt irgendwo und auch so hingenommen, als sei das irgendwie in Ordnung.
Ja, nun sind die beiden geflohen. Adam K. ist dann am 19. Februar 2016, also relativ kurz nach der Tat, also einige Wochen später, in Polen festgenommen worden und am 6. April 2017 nach Deutschland ausgeliefert. Pavel A. hat sich nach der Tat erstmal von Polen nach Spanien abgesetzt. Ist da erstaunlicherweise bei seinem leiblichen Vater untergekommen, den er eigentlich überhaupt nicht kannte, den er nach der Trennung der Eltern eigentlich nur 4-5 Mal gesehen hat, hatte aber wohl noch Kontakt, und da hat er sich erstmal versteckt. Und die beiden haben auch nach wie vor regelmäßig und in Mengen Alkohol konsumiert.
Ja, also auch wieder ein sehr seltsamer Twist. Und nun hat er aber offenbar die Idee entwickelt, Ende 2016, also während nach ihm gefahndet wird, wegen dieses Deliktes, nochmal zu versuchen, Kontakt zu seiner Ex-Freundin, also der Mutter seiner Tochter, aufzunehmen. Und das war auch sehr merkwürdig. Also er hat dann zwischendurch wohl ein Apartment in der Nähe ihrer Wohnung gemietet und hat dann mit ihr und der Tochter Zeit verbracht und nun plötzlich versucht, doch eine Vaterrolle einzunehmen irgendwie. Parallel dazu hatte er aber in Spanien noch eine Beziehung mit einer Frau aus Polen, was er natürlich seiner Freundin nicht erzählt hat. Ja, und letztendlich wurde er eben dann festgenommen, wurde ausgeliefert. Am 17. Februar 2017 ist er dann in Deutschland angekommen und entsprechend wurde er auch zusammen mit dem Adam K. vor Gericht gestellt.
Also letztendlich wurden die beiden Männer dann in Berlin jeweils zu 13 und 14 Jahren Haft wegen Totschlags im besonders schweren Falle verurteilt.
Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Angehörigen von Jim Reeves legten dagegen Revision ein und wollten eine Anklage wegen Mordes bewirken. Aber letztendlich hat dann der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine Revision verworfen.
Mal wieder ein Fall eines viel zu jung verstorbenen Künstlers, hier in einer besonders extremen Variante. Und unser Spruch, dein Spruch, eine Erklärung ist keine Entschuldigung, trifft natürlich auch hier zu. Und hier gibt es natürlich einige Faktoren, die wir hier nochmal zusammenfassen sollten.
Genau, also es wurde, glaube ich, deutlich, dass die beiden Täter, Pavel A. und Adam K., dass die eine Lebensgeschichte hatten, in der sowohl Enthemmung durch Substanzen als auch aggressive Verhaltensweisen eine Rolle spielten. Aber nichts davon würde jetzt für sich genommen erklären, warum sie in dieser Nacht eine so brutale Tat auf genau diese Art durchgeführt haben. Mhm. Und entsprechend, wenn ich den Kontext nochmal mir ihrer Sozialisation anschaue und da ich ja eben aus Polen stamme und auch häufig in Polen bin, um meine Familie zu besuchen, kenne ich mich auch recht gut aus, durchaus mit wahrscheinlich den Gegebenheiten, mit denen die aufgewachsen sein dürften. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass in Polen sowohl homophobe Einstellungen als auch rassistische Einstellungen durchaus weit verbreitet sind, gerade in sehr konservativen Kreisen, und dass das weniger kritisch gesellschaftlich hinterfragt wird, aus meiner persönlichen Sicht, ist jetzt meine Meinung, als ich das im Vergleich hier in Deutschland erlebe und auch schon sehr lange erlebe. Und so ist für mich ein Ausdruck dessen zum Beispiel, dass die Tatsache, dass diese beiden Männer der Meinung waren, sie könnten also den Leuten, von denen sie in ihrem Umfeld von der Tat erzählt haben, sagen, ja, da hat uns halt so ein schwuler Mann irgendwie versucht anzumachen,
genau.
Und dafür haben wir den schwer verprügelt, dass niemand aus deren Umfeld gesagt hat, Moment mal, ihr könnt doch nicht jemanden verprügeln.
Das war für die nachvollziehbar, für die Bekannten.
Das ist, denke ich, aussagekräftig.
Und hier dann quasi diese Mischung aus, man nennt es hier im Urteil eine latente Homophobie, Rassismus, Wut und Empörung, dieser Cocktail.
Sie haben auf jeden Fall auch rassistische Haltungen sicherlich mindestens latent mitgebracht. Das zeigte sich darin, dass sie bei einer Aussage zu eben ihrem Verhalten, als sie noch vom Verprügeln sprachen, dann auch das N-Wort benutzt haben. Hm. Das wurde auch im Urteil erwähnt. Hm. Und es wurde dann auch natürlich in dem Urteil darüber diskutiert. Und wir können das gar nicht in der Komplexität wiedergeben, weil die juristische Auseinandersetzung mit diesem Fall ist wirklich sehr, sehr komplex, muss man echt sagen. Und dann eben die Revision und Oberster Gerichtshof. Also wir können das in keinster Weise, auch nur ansatzweise versuchen, wirklich zu erklären, was da juristisch alles wie bewertet wurde. Aber ich möchte schon sagen, dass hier gesagt wurde, einerseits haben die beiden ja bis zu einem gewissen Punkt sich freundlich ihm gegenüber verhalten, aber dann sind sie eben auf diese absolut menschenverachtende, krasse Art so eskaliert gegen ihn und haben ja auch im Nachhinein immer weiter diese Tat gerechtfertigt, wie man hier sieht. Und da möchte ich sagen, dass ich schon glaube, dass die Tatsache, dass diese Wut so überbordend war und dass diese Handlungen auch dieses Ausmaß und diese Form angenommen haben, dass das schon aus meiner Sicht erklärbar ist damit, dass die beiden sozialisiert wurden in einer Umgebung, in der rassistische und homophobe Einstellungen sehr stark gesellschaftlich verankert sind.
Hm. Vielen Dank, Lydia. Das war eine wichtige Zusammenfassung am Ende. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für euer Interesse. Das war wieder einmal Melody of Crime mit Lydia und mir, Musti.
Bis dann.
Und jetzt haben wir noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Kunstverbrechen. Der True Crime Podcast von NDR Kultur. Kunstverbrechen ist ein True Crime Podcast der etwas anderen Art, denn es geht weniger um Blut, Mord und Totschlag und mehr um spannende Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde und die verrückten Geschichten dahinter. Die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck rollen für euch die spektakulärsten Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte auf. Unterstützt werden sie dabei von René Allange vom LKA Berlin, einem der profiliertesten Ermittler im Bereich Kunstdelikte in ganz Europa. Sie sprechen aber auch mit anderen ExpertInnen über die Fälle, treffen VerbrecherInnen und Opfer, gehen an die Tatorte und ermitteln auch selbst. In der neuen, zweiten Staffel von Kunstverbrechen verschlägt es die Hosts bis nach Paris zum berühmtesten Gemälde der Welt. Sie kommen an bisher unveröffentlichte Dokumente in einem spektakulären Fälschungsskandal und sie treffen einen der berühmtesten Betrüger im deutschen Kunstmarkt, der sehr hoch gestiegen und dann genauso tief gefallen ist, weil er verraten wurde. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, findet ihr in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in unseren Shownotes. Hört da auf jeden Fall mal rein.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.